Alperxenia, mir ist was Süßes passiert.
Was Süßes, schön.
Mhm. Ja, dazu muss ich ein kleines bisschen ausholen. Und zwar kennt ihr diese Momente, wo ihr denkt so, dass wir manchmal so Sachen für selbstverständlich halten, wenn wir so in unserer Filmlingo reden, dass wir denken, dass alle das direkt checken, was das ist.
Mhm. Ja, wenn ich so ganz beiläufig Mise-en-Scène sage, an einem normalen Dienstag.
Ja, ich hatte so einen Moment, und zwar habe ich auf deine Empfehlung, Xenia, nochmal vielen Dank dafür, habe ich Ripley geschaut auf Netflix.
Die tolle, cool.
Ja, die tolle Serie mit Andrew Scott.
Mhm. Ganz in Schwarz-Weiß, ist auch sehr prätentiös, könnte man
meinen. Nicht ganz in Schwarz-Weiß.
Ja, nicht ganz, das stimmt, ja.
Worum geht's in Ripley? Ich kenne die Serie gar nicht.
Das ist die Geschichte von der talentierte Mr. Ripley, aber halt neu aufgelegt.
Genau.
Und die ist extrem gut.
Ja.
Die ist wirklich sehr, sehr gut. Und die ist ein bisschen unterm Radar gelaufen, hatte ich auch das Gefühl.
Genau.
Zu wenige Leute haben darüber geredet.
Was war nochmal der talentierte Mr. Ripley? Worum geht's da?
Da geht es um einen Hochstapler, um einen Betrüger, der die Identität einer anderen Person annimmt. Und die Verfilmung, die eine Verfilmung, die lief früher bei ProSieben rauf und runter mit
Jude Law,
Gwyneth Paltrow und
Matt Damon.
Matt Damon.
Ja. Nicht Matt Smith.
Matt Damon.
Genau. Und ich habe die Serie mit meiner Freundin geschaut. Und die hat ja so, glaube ich, so 8 Folgen rum ungefähr. Und ich habe ihr das so angepriesen. Ja, das ist halt so eine Miniserie, die ist voll cool. Schwarz-Weiß kann sie gar nicht ab. Sie sagt, sie fand die Serie gut, aber bunt wäre sie besser gewesen.
Spannend, ja.
Und dann, so nach der 6. Folge, bei Netflix wird ja immer angezeigt, noch 2 Folgen übrig. Und nach der 6. Folge sagt sie, hä, wie viele Folgen haben wir eigentlich geschaut? Und ich so, ja, 6. Und es kommen noch 2. Ich habe gedacht, das ist eine Miniserie.
Mhm.
Sie hat gedacht, eine Miniserie besteht nur so aus 4 Folgen, weil die dann so mini ist.
Okay.
Oh.
Ja.
Verstehe.
Süß.
Das genau das meinte ich mit süß.
Was genau ist die Definition einer Miniserie?
Ich glaube, was ich immer gedacht habe, ist, dass es 8 Folgen sind und dass sie dann abgeschlossen ist, oder?
Das
geht
doch einfach nur abgeschlossen. Eine Miniserie hat eine abgeschlossene Handlung.
Ja. Genau.
Das aber das fand ich so witzig, dass ich eigentlich gedacht habe, dass sie weiß, was eine Miniserie ist, aber sie hat gedacht, das ist was anderes.
Ja.
Und deshalb so ganz lustig, dass wir ja manchmal irgendwelche so Wörter sagen. Und dann ist bei manchen gar nicht so klar, was das jetzt eigentlich ist.
Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, ich habe hier die Western-Fehde zwischen diesen 2 Familien, diese Serie geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Die hat 3 Folgen und die Folgen sind halt jeweils 1,5 Stunden lang.
Mhm.
McCoys gegen Mans oder Manns oder irgendwie sowas in der Art hieß die.
Mhm.
Und da habe ich mir auch gedacht, also wie kann man das hier noch als Serie bezeichnen? Das sind einfach 3 Filme.
Ja.
Das ist ja bei Sherlock zum Beispiel auch ähnlich. Das ist ja
oder bei der 4. Staffel von Stranger Things.
Oh ja.
Ja, 5 Folgen, ne?
Die letzte Folge ist über 2 Stunden.
Ja. Jetzt bei der 9, die dieses Jahr rauskommen soll, sollen ja auch jede Folge wie ein Spielfilm sein, habe ich gehört. Das finde ich auch krass. Also, weil dann ist es ja, also ich finde schon, dass das serielle Erzählen dadurch ja voll verloren geht, wenn du dann schon so eine Spielfilmlänge Zeit hast, um eine Folge zu machen, aber ja.
Die Grenzen verwischen immer mehr.
Mhm. Das soll man machen. Aber Ripley fandst du gut.
Ja, kann ich sehr empfehlen. Also da danke nochmal für den Tipp.
Kein Problem, Leute, schaut euch die Serie an, die gibt's noch auf Netflix.
Jetzt bin ich auch gehypt. Die ist ein paar Jahre alt oder wie alt ist die?
Nee, die ist letztes Jahr rausgekommen.
Letztes Jahr, spannend.
Okay. Die war auch in meiner Top-Liste drin und ich finde auch, dass, weil für alle, die so Saltburn auch mochten, das ist ja so ein bisschen eine gerickte Geschichte, also die gerickte Geschichte davon, und nur nicht in gut umgesetzt. Und deswegen
Ripley ist Saltburn für Millennials und Boomer.
Oh Gott, was war das für ein Satz? Wow, wir kommen in die Tiefe. Aber ja, wir haben tatsächlich so über die Jahre erstmal nochmal, ich hoffe, das darf man noch sagen, ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gesund und munter. Und schaut viele Filme und Serien. Wir haben sehr viel rumgealbert in den letzten Podcasts. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir uns dieses Jahr vielleicht mal einem etwas ernsteren Thema widmen. Nämlich dem Phänomen Girlboss. Gerade weil wir in unserer Diskussion über den Film Der Herr der Ringe, Die Schlacht der Rohirrim, sehr oft dieses Wort Girlboss gehört haben als Kritik. Aber nicht nur das. Ich würde auch gerne, also ich wäre total heiß drauf, ich würde so gerne über Squid Game 2 sprechen. Mhm. Wir können kurz über die Gewinner und Gewinnerinnen des Golden Globe Awards sprechen und vielleicht noch über einen ganz illustren Start der Woche, nämlich We Live in Time. Das Ganze würde ich sagen nach dem Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ja, die Kritik wird ja aktuell häufig getätigt. Diese oder jene Figur sei ein Girlboss. Wie gesagt, vor allem in der Diskussion um Schlacht der Rohirrim habe ich das wirklich sehr oft gehört. Wegen der Figur Hera, die im Mittelpunkt steht. Die Prinzessin, die Tochter von Helm Hammerhand, die herzensgut ist, aber laut vieler Kritiker etwas zu eindimensional geraten sein soll. Der Begriff Girlboss hat sich ja so ein bisschen als Schlagwort für eine bestimmte Art von Frauenfigur durchgesetzt. Selbstbewusst, unabhängig, durchsetzungsstark, die sich aber dann auch eher männlich konnotierte Attribute aneignet, also die so eine unnahbare Anführerin sein soll, ohne jegliche Schwächen, gerne auch eine starke Kämpferin. Und ja, was glaubt ihr, welche Figuren werden so sonst noch oft als Girlboss bezeichnet? Habt ihr Beispiele, welche fallen euch sonst noch so ein?
Ich glaube, am ehesten fällt mir immer hier Captain Marvel ein. Also das ist in der Diskussion rund um den Film immer wieder aufgekommen als Schlagwort. Aber auch ihr Counterpart Black Widow war, glaube ich, gerade in der Anfangszeit, bevor sie einen eigenen Film bekommen hat, auch immer wieder wurde als Girlboss bezeichnet. Ich finde auch, dass der Begriff manchmal ein bisschen falsch verwendet wird oder zumindest sich so ein bisschen aufgeweicht hat, aber dazu können wir ja gleich vielleicht noch ein bisschen sprechen. Deswegen würde ich auch eher sagen, dieser Begriff kommt häufig vor bei Frauenfiguren, aber was da genau hintersteckt, können wir ja gleich noch mal ein bisschen unterfüttern. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ich habe auch ein bisschen überlegt und findet ihr, dass manche Leute vielleicht auch Disney-Prinzessinnen an sich als Girlboss bezeichnen könnten?
Es ist mir noch nicht vorgekommen, aber ich wäre jetzt auch nicht überrascht.
Aber Captain Marvel wäre mir zum Beispiel auch so als großes Beispiel eingefallen.
Ja, das ist zumeist so die erste Figur, die einem so einfällt.
Und Xenia natürlich.
Ja, klar, ich bin auch ein Girlboss. Ja.
Achso, Xenia, ich dachte an Xena.
Xena.
Achso, hast du Xena gesagt oder Xenia?
Du meinst
beides. Gute Antwort.
Nein. Ja, entstanden ist der Begriff 2014, nimmt man an, durch eine gewisse Frau namens Sophia Amoruso. Ich finde diese Hintergrundgeschichte irgendwie ganz spannend. Das ist nämlich eine amerikanische Unternehmerin, die eine Autobiografie veröffentlicht hat, namens Hashtag Girlboss. Sie hat einen Online-Shop geführt namens Nasty Girl. Für Vintage-Mode.
Nasty Girl. Kennt ihr den?
Nasty Girl? Nee, ich kenne den gar nicht. Hast du schon mal was von Nasty Girl geshoppt?
Also, ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß nur noch, dass ich ganz viel Content konsumiert habe. Weil damals auf YouTube, dem Original-YouTube, wo man noch so coole Get Ready With Me oder sowas gefilmt hat, da haben alle Leute immer bei Nasty Girl geshoppt.
Über die Abendroutine im Herbst.
Ja, genau, zum Beispiel.
Nicht nur Beauty, sondern auch Fashion.
Ja, so nach dem Motto, ne, seht mich an, wie ich irgendwie für meinen Schulranzen packe. Und ich finde, ich habe mir sowas früher auch immer gerne angeguckt, einfach nur, weil ich auch diese coolen Mäppchen haben wollte und diese Stifte. Und ich war dann so, du musst zur Schule gehen, romantisieren, sonst kommst du da nicht durch.
Du wurdest influenced.
Ich wurde influenced, ja.
Dann warst du eine von denen, die diesem Shop einen Jahresumsatz von 100 Millionen US-Dollar beschert haben. Das ist wirklich eine heftige Summe. Und aus diesem Buch Hashtag Girlboss entstand dann sogar auch eine TV-Serie mit dem Titel Girlboss. Hast du das auch gesehen und gefeiert?
Nee, ich muss nicht sagen, von der Serie habe ich noch nie was mitbekommen.
Ja.
Vielleicht war ich da aber auch, ne, ich war gerade im Abi 2017, da hatte ich bestimmt, da war ich anders Girlboss-mäßig unterwegs und habe Geschichte gepaukt.
Ich glaube, diese Serie hat auch vor allem dann mit dazu beigetragen, dass dieses Wort sich gefestigt hat, basierte auch auf diesem Leben von Sophia Amoruso. Die wurde quasi so ein Sinnbild für diesen Begriff, für die erfolgreiche junge Frau. Mittlerweile wird sie scharf kritisiert, also Nasty Girl. Da kann man gar nichts mehr bestellen anscheinend. Also ist 2016 insolvent gegangen. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich habe den Shop gefunden. Vielleicht ist er wieder online. Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Aber Amoruso wurde zwischenzeitlich von 4 Mitarbeiterinnen verklagt, weil sie angeblich gekündigt worden sind, weil sie Elternzeit nehmen wollten. Was natürlich ein ziemliches Unding wäre, falls es stimmt. Und mittlerweile führt dieser Frau Amoruso allerdings die Webseite girlboss.com und leitet die Girlboss Foundation, die kreative Frauen in den Künsten und der Mode unterstützt. Dabei hat Frau Amoruso auch schon auf X öffentlich darum gebeten, den Begriff nicht mehr zu verwenden. Was natürlich etwas widersprüchlich zu dem steht, eine Seite mit girlboss.com zu starten. Eigentlich, das finde ich halt so spannend, eigentlich bedeutet dieser Begriff ja etwas Positives. Frauen, die sich in einer Businesswelt durchsetzen. Das Ganze erinnert sogar, finde ich, noch viel älter an so Powerfrauen wie wirklich Angela Merkel oder Margaret Thatcher. So die Macherin im Anzug, die sich in einer Welt voller Männer durchsetzt.
Glaubt ihr, dass Margaret Thatcher so vom Spiegel stand und sie gesagt hat, Hashtag Girlboss?
Auf jeden Fall, das sehe ich. Ja.
Ja, weiß ich ja nicht, ne? Ich glaube nicht.
Ja. Seitdem hat sich der Begriff allerdings verselbstständigt und anfangs wurde er vielleicht noch von vielen mit sehr viel Stolz getragen, doch dann wurde der Begriff immer negativer konnotiert. Ja. Was halten wir von dem Begriff Girlboss und wieso werden so viele Filme aktuell mit diesem Wort kritisiert?
Ich finde es auch voll spannend, weil ich glaube, der Diskurs um den Begriff, der hat sich einfach extrem gewandelt, weil auch die Haltung im Feminismus sich so ein bisschen gewandelt hat. Also ich glaube schon, dass da in diesem Wort Girlboss ja erstmal so eine Emanzipation drin steckt. Also zu sagen, man hat sich in einer männerdominierten Welt durchgesetzt und dort Karriere gemacht. Aber Karriere ist eigentlich schon das richtige Stichwort, finde ich, weil Girlboss Feminismus bezieht sich dann auch einfach auf diese Umkehrung der Machtverhältnisse. Also was meine ich damit? Frauen sind in Führungspositionen und werden dann dafür gefeiert, dass sie im Leben gewonnen haben. Mhm. Und ich finde, das ist ja diese Vorstellung von jeder oder jede ist so seines Glückes Schmied. Und dadurch wird der Fehler auch beim Einzelnen gesucht und nicht an systemischen Ungerechtigkeiten. Und ich finde, der Feminismus spielt ja eher darauf an, dass es diesen gesellschaftskritischen Aspekt gibt, dass das System ungerecht ist. Mhm. Und nicht, dass du dich innerhalb eines patriarchalen Systems optimierst. Deswegen würde ich sagen,
eigentlich darum gehen sollte, das System zu verändern und nicht innerhalb des Systems sich durchzusetzen.
Genau, so zu quasi gewinnen. Ja. Und ich finde, dass deswegen ist halt dieser Begriff, finde ich, für mich auch heute schwierig und ist nicht feministisch, weil wenn du nur ein Girlboss bist und sonst nicht für Frauen kämpfst oder dich dafür einsetzt, dass sich das System ändert, dann bist du ja eigentlich nur eine der wenigen, die es dann sozusagen geschafft haben, aber die Unterdrückung bleibt ja trotzdem bestehen. Und ich finde aber, dass wenn der Begriff Girlboss, der ja eigentlich eher aus dann so einer Art so Karriere-Ecke kommt und Beruf-Ecke, also so Diana zu Löwen oder sowas, wenn der dann für Serien und Filme verwendet wird, dann ist das oft so eine Verwässerung, finde ich, des Begriffs, weil jetzt nur, weil eine Figur vielschichtig und komplex ist und gleichzeitig auch selbstbestimmt, heißt das jetzt nicht, dass sie ein Girlboss ist. Also ich finde, das ist dann, finde ich, so definitionsmäßig manchmal schwierig, das so in einen Topf zu werfen. Ich verstehe aber auch, wieso der Begriff sich durchgesetzt hat, weil Girlboss, jetzt wenn man über die Begriffe Girl und Boss nachdenkt, könnte es ja auch einfach eine Frau sein, die einfach ein bisschen bossy ist oder die ne, so sehr selbstbewusst auftritt.
Das hat ja auch so einen Klang, Girlboss.
Genau, eben. Und
ja.
Ich verstehe,
der Teufel trägt Prada.
Ja, ja, und ich verstehe dann, wieso man bei jemandem wie Hera zum Beispiel sagt, ah, das ist so ein Girlboss, also sie ist einfach nur krass und stark und wird nicht viel unterfüttert oder ist nicht vielschichtig. Aber ich würde argumentieren, dass sie eigentlich nicht ein Girlboss ist, in der klassischen Definition, die wir jetzt gerade erklärt haben. Also ihre Figur ist zwar unterkomplex, was ja häufig bei Protagonisten passiert. Aber sie,
das haben wir auch bei uns in der Kritik gesagt, ne? Dass eben, ihr einfach so die Ecken und Kanten fehlen.
Das ist genau meine größte Kritik, auch die Schlacht, was die Schlacht der Rohirrim angeht. Also erstmal finde ich den Film bei weitem nicht so schlecht, wie er von vielen gemacht wird. Mhm. Ist mein erster Punkt. Aber ich sehe absolut die Kritik an dieser Figur, dass sie nicht genug Tiefe hat. Ich sehe das Ganze irgendwie so in drei Perspektiven. Also zum einen, ich find's halt schwierig. Okay, ich fang mal von vorne.
Ich bin Alper.
Mein Name ist und so stehe ich dazu.
Genau. Ich sehe da so prinzipiell drei Perspektiven. Also zum einen finde ich, dass da immer irgendwie Dinge einfach, also das ist so die Kritikerebene, einfach Dinge als Girlboss zu bezeichnen, finde ich so ein bisschen oberflächlich. Das ist eigentlich aber auch genau das, was du gesagt hast, dass dieser Begriff das nicht genau greift, was die Kritik am System angeht und innerhalb des Systems sich durchzusetzen. Das ist das eine. Aber ich finde es auch gerade schwierig bei so einer Figur wie Hera, die halt wirklich einfach unterentwickelt ist und nicht genug Tiefe hat. Wenn man aber dann das Ganze einfach nur als Girlboss bezeichnet, ich finde, man reduziert das dann zu sehr auch aufs Geschlecht. Mhm. Weil es gibt das Pendant auch bei männlichen Figuren. Und da wird es selten so gemacht, dass dann eine Figur sofort Boyboss bezeichnet wird oder sowas. Aber diese unterentwickelten männlichen Figuren, die gibt es auch zuhauf in jeglichen Heldenreisen. Und ich finde, warum kritisiert man dann bei einer weiblichen Figur, warum bezieht man das dann sofort aufs Geschlecht? Das ist so meine Kritik an dem Begriff. Das wäre so das Zweite. Aber dem entgegnen viele ja auch, dass das ja einen Grund hat, warum es passiert. Nämlich, wenn Frauenfiguren eingeführt werden, nur wegen einer gewissen Quote, wegen Diversität und so weiter und so fort. Man kennt ja die Kritik, aber das ist auch das mein Drittens jetzt, weil da sehe ich das, versuche ich das Ganze so ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Ich weiß, einige sehen das anders, aber ich persönlich mag diese kleinen Filme, diese Stoffe, die sich mit sehr sozialkritischen Problemen auseinandersetzen, sei es jetzt wirklich Sexismus oder Feminismus, Rassismus, Klassenkampf, Wirtschaftsform, was auch immer. Ich persönlich genieße das, aber ich stimme auch zu, wenn kritisiert wird, dass es Figuren gibt, die lediglich als ein Symbol für eine scheinbare Diversität da so reingeworfen werden und dann mit zu vielen positiven Eigenschaften auch überflutet werden. Da spricht man auch vom sogenannten Tokenismus, wenn Figuren nur als Token, so als quasi als scheinbares Symbol da so reingeworfen werden. Und da stimme ich schon zu, dass man da auch diverse Kritik äußern kann. Wie das dann, in welcher Menge das dann passiert, das ist halt dann wiederum ein Streitthema. Und ich gehöre, glaube ich, nicht zu den Leuten, die das ständig tun. Mhm. Aber ich sehe zum Beispiel auch so eine Kritik. Mir ist zum Beispiel die Figur Rose eingefallen, Rose Tico in Die letzten Jedi. Die ich auch völlig losgelöst von der gesamten Handlung finde, die für mich da auch so sehr reingezwängt anfühlt, die aber auch für so viel größere Probleme steht in dieser Sequel-Trilogie, ja. Die dann halt auch leider dann im dritten Teil, statt diese Figur irgendwie auszufinden, dann auch wieder komplett runtergebuttert wird und so aufs Abstellgleis gestellt wird. Und da habe ich dann wiederum sehr große Probleme mit. Mhm. Also ich finde, ich glaube, ich bin da eigentlich voll bei dir, Xenia. Also die Kritik an dem Begriff Girlboss sehe ich auch. Ich finde nur, dass dieser Begriff auch inflationär verwendet wird, also viel zu viel.
Ich glaube, das Problem ist nicht so groß, wie manche meinen. Also so, dass es wirklich so zu viele jetzt Frauenfiguren gibt, die halt einfach so reingeschrieben werden, ohne dass sie unterfüttert werden. Also ich finde jetzt zum Beispiel, wenn wir bei Hera bleiben, sie verkörpert ja auch nicht typisch männliche Attribute. Also sie ist ja nur eine wichtige Figur, die natürlich die Protagonistin ist und hat diese Protagonistenschwäche, dass sie jetzt vielleicht nicht so viele Ecken und Kanten hat. Ja. Aber sie wird ja am Ende auch nicht zur Königin und ruled dann über ein Land und ist dann in dem Sinne, übt Macht aus, sondern sie wendet sich auch gegen so traditionelle Zwänge, weil sie nicht heiraten will. Also eigentlich geht es ja nur darum, dass sie eine Story-Arc bekommt, die sich auf sich konzentriert. Ich finde, da muss man eben einfach nochmal unterscheiden. Und ich finde auch, Tokenism ist ja eigentlich, wenn du eine Diversität, also eine diverse Figur hast und dann es aber null um die Figur wirklich geht oder sie so aufgefächert wird und gezeigt wird, wie es ist, als Minderheit in einer Gesellschaft zu leben, sondern es geht einfach nur darum, dass sie da ist, um zu sagen, wir haben die Repräsentation, aber wir wollen nicht die extra Mile gehen, um die Figur wirklich auszufüllen. Ne? Als Figur, die wirklich menschlich wirkt und Charaktereigenschaften hat und eben auch Ecken und Kanten. Genau, und ich finde, das sehe ich aber nicht, dass das tatsächlich so oft passiert. Natürlich kommt es immer auf den Einzelfall an. Aber ich finde, das schwingt auch immer ein bisschen so ein misogyner Diskurs mit. Also, dass man sagt, es ist mir zu viel oder ich will jetzt nicht eine weibliche Hauptrolle in einem Herr-der-Ringe-Film haben, weil sonst waren es ja immer männliche Rollen. Und ich glaube schon, dass man, wenn man es nicht kurz anspricht, dass das auch immer mitschwingen kann, ohne jetzt irgendwie was vorzuwerfen, finde ich, dann lässt man da so eine Leerstelle. Aber ich würde auch nicht ignorieren, dass Tokenism ein Ding ist, weil das passiert manchmal. Und ich finde, das ist dann auch,
nicht kritikwürdig.
Kritikwürdig. Und ja, ich finde, das ist dann auch nicht gut. Genau, das wäre so mein Take. Jonas, du hast noch nicht so viel gesagt.
Ja, was willst du sagen? Ich glaube, ich kann euch nicht viel Neues hinzufügen, aber ich finde es halt auch immer schade, wenn sowas dann fast schon zu einem Kampfbegriff wird, also so Girlboss, weil es hatte ja ursprünglich eine andere Bedeutung und das verliert dann ja diese ursprüngliche Bedeutung. Ich meine, guckt mal ein paar Jahre zurück, was da noch als woke bezeichnet wurde.
Absolut,
und woke, was heute woke ist und wie sich dieser Begriff gewandelt hat und wie die ursprüngliche Bedeutung eigentlich verloren wurde. Mhm. Und wenn man das halt immer wieder dieses Wort reproduziert und reproduziert, ohne sich jetzt damit so auseinanderzusetzen, so auch mit der ursprünglichen Bedeutung, dann ist das irgendwann so verwässert.
Ja, absolut. Also es gibt ja so viele Worte, die
Therapiesprache und sowas, ne?
Bitte? Therapiesprache, das hat mich getriggert und sowas, ja. Und absolut wie Worte.
Das auch machen wir ja auch, aber.
Natürlich. Also klar, da ist ja auch niemand unschuldig. Also inwiefern Begriffe auch einfach einen Begriffswandel durchleben. Und ich glaube, da kann man überhaupt nichts. Es fängt ja auch bei Begriffen wie geil an oder krass oder sowas. Auch diese Begriffe haben einen extremen Wandel, historisch bedingt. Oder auch so Wörter wie das N-Wort oder andere Wörter, die halt auch aus verschiedensten Gründen sich da sehr weit entwickeln. Und das ist, glaube ich, bei dem Wort Girlboss halt auch passiert. Nur in einer so quasi im Zeitraffer, also so sind super schnell in rasender Geschwindigkeit. 2014 ist er quasi erst so richtig aufgekommen und bekannt geworden und jetzt wird er schon negativ halt bei Filmen verwendet. Aber ja, ich glaube, wir sind uns dennoch einig, dass man eindimensionale, flache Figuren kritisieren sollte.
Auf jeden Fall, ja, aber nicht, weil sie Frauen sind, sondern einfach, weil sie eine flache Figur sind. Also ich finde, Hera kann man da ja auch in dem Sinne kritisieren, aber es hat erstmal nichts damit zu tun, ob sie jetzt, also wenn sie eine männliche Figur wäre, hätte ich das wahrscheinlich auch genauso gesagt.
Ja.
Für mich finde ich, wenn wir jetzt nochmal kurz die Klammer wieder machen zum Anfang, weil wir haben ja Captain Marvel gesagt und ich finde, das ist eigentlich ein voll gutes Beispiel für einen Girlboss,
ja,
weil sie ja innerhalb dieser Air Force eigentlich so durchstartet und es geht in ihrer Heldinnengeschichte ja auch darum, dass sie nicht aufgegeben hat und einfach weitergemacht hat und sich so behaupten konnte. In ja auch dieser historisch sehr männlich geprägten Organisation der Air Force. Und ich habe tatsächlich auch mal eine Hausarbeit über Top Gun geschrieben und da ging es dann auch unter anderem um Captain Marvel und das wird sogar in der Forschung als militarisierter Girlboss-Feminismus so bezeichnet, weil unter anderem mit Captain Marvel auch so Rekrutenkampagnen gefahren wurden für weibliche Air Force-Mitglieder und weil es vorher auch so Berichte gab darüber, dass halt die Air Force ein großes Imageproblem hatte, weil Top Gun diese Macho-Männlichkeit irgendwie mit reingebracht hat und man dann so sagen wollte, ah, Frauen können sich auch bei der Air Force bewerben. Und ich finde, Captain Marvel ist dann hier ne, so diese Person, die null die Organisation kritisiert oder die Zwänge oder die Sachen, die einfach Frauen passieren in so einer Organisation vielleicht, sondern das nur als attraktive Möglichkeit darstellt. Und das ist dann halt ein gutes Beispiel für so Girlboss ist es dann, also sie ist ein Girlboss, aber es ist nicht so feministisch, wie der Film vielleicht tut.
Ja, absolut. Ja. Weil es da halt irgendwie die verschiedenen Perspektiven fehlt. Und wir haben ja auch drei sehr subjektive Perspektiven, das sollten wir vielleicht auch mal sagen. Und deswegen würde ich auch gerne die Diskussion auch eröffnen, solange alle Leute irgendwie schaffen, da konstruktiv zu bleiben und jetzt nicht mit Beleidigungen und so weiter rumzuwerfen.
Nenn mich bitte nicht Girlboss.
Ja, aber was denkt ihr da draußen? Ist der Begriff noch zeitgemäß oder hat er irgendwie etwas Diskriminierendes an sich? Schreibt es uns, schreibt es gerne unter, schreibt es auf YouTube unter diesen Video Podcast, wo wir ihn ja auch veröffentlichen. Und wir haben ja noch was Neues, wie man sich ab sofort beteiligen kann.
Oh ja.
Ne, es ist doch, war doch eine gute Überleitung.
Ja, für alle Leute, die jetzt gerade nicht zuschauen, ich habe hier ein Handy in der Hand. Das ist mein altes Handy.
Nein, Jonas, wir sind professionell. Wir haben das für sehr, sehr viel Geld gekauft. State of the art.
Nein, wir sind doch hier Recycling.
Ach so, oder, nee, das ist bodenständig.
Ja. Wir haben das
hier, wird nichts Neues gefunden. Gekauft.
Nee, das ist Jonas' altes Handy.
Genau, dafür habe ich eine SIM-Karte organisiert. Und ihr könnt uns jetzt in Zukunft, da werden wir auch hin und wieder mal im Podcast euch auffordern, uns was einzusprechen. Dann könnt ihr uns gerne bei WhatsApp eine Sprachnachricht schicken. Nur hier schon mal der Hinweis, soll ich dann heute auch schon die Nummer durchgeben und mal gucken, was kommt bis zum nächsten Mal?
Let's do it.
Ja. Also,
hast du das so ausgeschaltet, dass man nicht permanent angerufen werden kann?
Ja, das ist mir egal. Ich nehme da eh nicht ab.
Okay, anrufen bringt nichts, Leute, aber schickt uns gerne Sprachnachrichten bei WhatsApp. Wir hören sie gerne ab.
Mhm. Ja. Also,
Lob, Kritik, Beleidigungen. Genau.
Wichtig, bei WhatsApp, Sprachnachricht. Wir brauchen aber euer Einverständnis, damit das hier im Podcast abgespielt werden kann. Deshalb müsst ihr unbedingt am Anfang von eurer Sprachnachricht folgenden Satz sagen. Hallo, mein Name ist Vorname, Nachname, also
nicht Vorname, klar, Nachname. Lorinas.
Ja, ich will es nur sagen. Ich will hier rechtlich abgesichert sein, euren Vornamen, euren Nachnamen. Und ich bin einverstanden, dass diese Sprachnachricht auf den Kanälen von Cinema Strikes Back veröffentlicht werden kann. Ihr könnt aber auch bei WhatsApp der Nummer kurz schreiben. Da bekommt ihr noch mal so eine kleine Begrüßungsnachricht, wo noch mal alles drinsteht, ganz genau. Und genau, dann schickt uns gerne mal eine Sprachi. Und die Nummer. Sprachi?
Ja.
Ja. Die Nummer ist 01522 678 754 und die 3. Wir.
Nochmal.
Wir packen das aber auch nochmal in den Infotext unten rein.
Und die Shownotes.
0152 267 875 und 43.
Das ist so eine Assessment-Center-Aufgabe, ob das jetzt alle Leute
schreiben. Ja, das ist
so dieses, okay, ja. Schreibt erstmal diesen Satz. Und
wie
dann
gesagt, wenn ihr vorne nicht diesen Satz sagt, dann können wir das nicht verwenden.
Genau, das hat rechtliche Gründe.
Ja.
Und wir wollen wissen, wie er heißt, weil wir so die Nähe zur Community suchen.
Ich freue mich voll auf die Memos.
Also ich bin auch schon richtig gespannt. Das wäre so richtig traurig, wenn eine Person sagt, du Arschloch.
Ja. Ich glaube, das wird passieren. Ich glaube, ein paar Beleidigungen kriegen
ein bisschen,
wir rein.
Ein paar Trolls gibt es immer, aber ich freue mich voll, irgendwie mal so die Stimmen von der Community zu hören. Ich finde, sonst ist es ja immer, Kommentare liest man sich manchmal durch, aber da hört man ja nicht, wer dahinter steckt.
Geschrieben kann man auf so viele unterschiedliche mögliche Weisen interpretieren. Es gibt einen richtig guten Sketch von Key & Peele dazu.
Ja, kenne ich. Wo zwei Leute am Rechner miteinander chatten und dann so, genau doch, das sind Sprachen, das sind WhatsApp oder sowas.
Genau.
Und dann, Ki meint das so total freundlich.
Ja.
Und
Piri, so, whatever.
Ja.
Und,
oh, whatever, dude, ja. I'm open. Also, ja. He wrote whatever? He doesn't care?
Das ist so wie bei WhatsApp mit Smileys, finde ich. Weil manche Leute finden ja diesen Doppelpunkt-Klammer-Smiley sehr passiv-aggressiv, aber ich benutze den so ironisch, tagtäglich, ja, genau, manchmal dann ironisch oder einfach so als netten Smiley, weißt du, weil ich finde, der lächelt. Und ich finde, manchmal ist es auch zu viel, diese vorgefertigten Smileys bei WhatsApp zu benutzen, sondern das ist so ein Casual-Smiley.
Aber ich glaube, wir können uns auf eins einigen. Der Smiley mit dem zugekniffenen Auge, das ist ein richtiges Arschloch.
Ja, das stimmt. Was? Nein, den mag ich.
So den Zwinker-Smiley?
Ja. Ich weiß, ich sehe auch immer wieder auf Insta und so weiter Leute, die dann sagen, oh, wie kann man den Smiley verwenden? Und so, und ich so, oh. Hätte ich das nicht tun sollen?
Du bist geschädigt von zweimal Emoji der Film schauen.
Oh ja, das stimmt. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin so alt, ich bin ja mit dem Internet, als das wirklich überhaupt erst irgendwie ankam in der breiten Masse.
Du machst noch XD.
Ich habe mich noch mit AOL eingeloggt und sowas mit dem 56K-Modem. Und da war ich sogar anfangs so, oh, ich benutze keine Smileys, wie uncool bin ich denn?
Mhm. Ah, krass, also. Ja. Ich finde, bei der Gen Z ist ja eher auch Smileys nicht mehr so ein großes Ding und halt auch alles klein geschrieben. Ne? Das ist ja eher so die Gen Z-Sprache. Mhm. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwas Falsches sage, aber so ist mein Stand.
Ja.
Xenia Popescu, Botschafterin der Generation Z.
Ich dachte, das war doch immer eine Ausschreibung, oder?
Jawohl. Aber wieso haben wir diese Sprachnachrichten-Aufforderung auch gemacht, wo wir so ein ernstes Thema für den Anfang des Podcasts gewählt haben, das sicherlich ein paar Leute auch ordentlich triggern wird, um das Wort zu benutzen? Sprechen wir doch lieber über die 82. Golden Globes. Wir machen es auch nur kurz, denn die fanden in der Nacht von Sonntag auf Montag diese Woche in L.A. statt und der große Gewinner war wohl, würde ich soweit sagen. Also es gab zwei Filme, würde ich sagen, die groß abgeräumt haben, nämlich Der Brutalist mit Adrian Brody, dieser A24-Film, der fast 4 Stunden lang sind. Fun Fact, Lenny sitzt gerade darin und guckt ihn. Wir konnten leider nicht hin wegen dieser Podcast-Aufnahme. Und der Film konnte 3 Trophäen einheimsen für bestes Drama, beste Regie und bester Hauptdarsteller für Adrian Brody. Und der Film Emilia Perez hat 3 Preise gewonnen, nämlich beste Komödie oder Musical, bester nicht englischsprachiger Film und beste Nebendarstellerin für Zoe Saldana, die man ja auch sonst eigentlich nur in gefärbter Haut als Alien oder sowas kennt, als in Avatar oder den Avengers. Und ich habe gerade bei Emilia Perez, ich habe diesen Film noch nicht gesehen und das ist so ein riesiges Mysterium für mich, weil der gewinnt so viele Preise, wird von einigen Kritikern und Kritikerinnen so krass gelobt, aber wenn ich so mir online angucke, wie die Leute über diesen Film sprechen,
oh ja,
an dem wird kein gutes Haar gelassen und ich habe das Gefühl, alle hassen diesen Film. Und dann kommt so, es gibt ja eine Trans-Thematik darin, dann sagt sogar die Trans-Community auch, nee, also wir wollen mit diesem Film nichts zu tun haben, aber auch so ganz, also alle Leute, die den irgendwie geguckt haben, sagen, oh, das soll ein guter Film sein? Xenia, du hast ihn gesehen.
Ich hab ihn
Was
gesehen.
Geht ab?
Boah, ich muss sagen, ich kann mich da der Kritik anschließen, weil ich habe ihn gesehen auf dem Filmfestival Cologne und das ist auch schon eine Weile her, aber ich weiß noch, dass ich bei dem, das ist ja ein Musical und die Choreografien und auch die Performances sind teilweise sehr überzeugend. Ich fand auch Zoe Saldana sehr gut, muss man sagen. Sie hat ihre Auszeichnung bestimmt verdient, aber ich muss sagen, dieser Film ist bei weitem, finde ich, nicht so auszeichnungswürdig, wie jetzt der ganze Buzz rund um die Premieren meinen mag, weil ich finde, die Story, also ich habe mir da auch sehr viel durchgelesen zum Beispiel aus der Trans-Community, weil ich mir auch erst nicht sicher war, weil ich ja selber nicht trans bin und dann habe ich nach dem Film ein ungutes Gefühl gehabt bei ihrer Figurengeschichte von Emilia Perez, das ist ja die Titelfigur. Und hab dann aber das ein bisschen abgeglichen und da dann auch viele Stimmen gemerkt, die das ähnlich sehen wie ich. Und ich finde, dass, also bei ihr geht es ja darum, dass sie vorher ein Boss war von einer Art Kartell und dass sie dann nach.
In Mexiko, oder?
In Mexiko, genau. Und dass sie dann nach ihrer Operation so eine Art 180-Grad-Wende macht und dann eine Art Organisation auch schafft für Frauen, die oder Familien, die unter diesen Kartell. Teilen zu leiden haben und so. Mhm. Es wird aber dann gar nicht mehr aufgegriffen, was ihre Backstory auch bedeutet für die ganze Community und auch den Schaden und die Morde, die sie begangen hat, werden halt gar nicht nochmal aufgegriffen am Ende. Und der Film, ja, und das ist halt ganz schwierig, also fühlt sich auch für alle Leute, die den Film sehen, bisher so komisch an, dass das nicht nochmal abgebunden wird oder dass sie nochmal damit konfrontiert wird mit ihren alten Lastern. Und ich finde, der Film faselt sich dann irgendwie aus. Ja, ja, ganz kurz, ich mache jetzt das noch zu Ende, dass der Film dann so sehr skurril wirkt, so ein bisschen wie so hier Mrs. Doubtfire, aber sich dann trotzdem sehr ernst nimmt. Und das ist das Problem, was viele mit dem Film
haben. Ah, okay. Ich verstehe. Aber ist deine Kritik eher aus einer moralischen Ebene, dass man sich da mit den Verbrechen nicht auseinandersetzt, oder ist es eher ein narratives Problem?
Beides. Also ich finde, narrativ wirkt es so voll nicht auserzählt. Also ich finde da, ne, es ist einfach unbefriedigend, weil du dich fragst, okay, was ist jetzt der Sinn dieser Geschichte? Also geht es irgendwie, ich dachte, es geht die ganze Zeit um Emilia Perez und was
der Film heißt Emilia
eben
Perez.
Und ne, nicht nur um so Schauwerte und Musical-Nummern. Und dass das am Ende so offen gelassen wird, finde ich, hat mich da unbefriedigt und natürlich auch auf einer moralischen Ebene. Also weil du dich dann schon fragst, sie wird am Ende als Heilige gefeiert und was ist dann, was sind das für Implikationen? Ne? Mhm. Und ich finde auch teilweise, dass ihre Transidentität schwierig war, weil sie teilweise dann auch da viel mit gespielt wird, dass sie dann, wenn sie aggressiv wird, wieder so in so was Männliches zurückfällt. Und ich finde, da habe ich da auch viel drüber gelesen aus der Community, dass das schon in so Stereotype reinspielt, die auch ja, diskriminierend sein können oder verletzend. Und dann frage ich mich, wieso genau dieses Musical, obwohl Sachen wie Wicked nominiert sind und die ja wirklich allgemein sehr gut angekommen sind, wo ich auch finde, dass die Musical-Nummern besser geschrieben sind. Ich fand teilweise die Songs wirklich schlecht. Also ich fand sie wirklich schlecht in dem Film. Und
so schlecht wie in Vaiana 2?
Also wirklich auf derselben Ebene. Also ich fand sie nicht sehr originell. Ich fand dann die Performances immer gut, aber allein das Writing von teilweise die Dialogszenen und auch, also mich wundert sehr, dass dieser Film so abräumt. Ich will aber jetzt trotzdem auch sagen, manchmal passiert das ja, dass die Academy oder dann zum Beispiel jetzt auch bei den Golden Globes, dass da auf einfach andere Sachen Wert gelegt wird vielleicht.
Es gibt diese Academy-Lieblinge, ne?
Ja, und ich kann mir schon, ich verstehe, wieso so ein Film über so eine Thematik ja dann auch vielleicht so ein bisschen durchfliegt. Ich weiß es nicht, ich will da jetzt auch keine Vermutungen anstellen. Mir hat er nicht so gefallen.
Man muss ja auch dazu sagen, also erstmal, klar, das ist immer so eine Sache, wenn dieser Film auch narrativ halt nicht funktioniert. Es ist da genau das, was ich mitbekommen habe. So viele Leute haben halt geschrieben, in welchem Planeten ist das ein guter Film? Und ich habe nur Negatives über diesen Film gelesen. Und dann höre ich aber dann so komplett konträr dazu, ja, jetzt hat er 3 Golden Globes abgeräumt. Das ist das beste Musical und so weiter.
Ja. Kennt ihr nicht den Song an dem macht doch jetzt auch so seine Runden auf Social Media.
Nee. So kannst du mal singen?
Von Vagina to Penis. Also das ist wirklich so.
Gehört.
Das sind die Lines. Ich zeige euch den gleich mal. Also er ist wirklich schwierig. Also
sie singen from vagina to penis?
Ja, ja, also from man to woman, vagina to penis. Also das ist so die Line, deswegen, ja.
Vielleicht ist es aber auch so der Weg, um Zoe Saldana mal zu würdigen, weil man muss sich wirklich mal überlegen, die spielt in den Filmen mit, die die erfolgreichsten Filme aller Zeiten sind. Wir reden von James Camerons Avatar und wir reden von den Avengers-Filmen. Und irgendwie hat das nie jemand, haben das irgendwie Leute oft nicht auf dem Zettel, so in was für krassen Filmen die eigentlich mitgespielt hat.
Mhm.
Und ich finde, sie ist nicht so, also Zoe Saldana ist so kein Name, den man so häufig hört, obwohl es so eine große Darstellerin ist.
Das wirklich auch verdient. Also ich muss sagen, in den ersten 10 Minuten, es gibt so eine Anfangsszene, wo sie auch performt, also einen Song performt. Ich dachte wirklich, wow, das wird mein Lieblingsfilm des Jahres. Ja. Also das war so cool. Und so ein Musical, also so richtig voll in dieses Musical-Gefühl hundertprozentig reingegangen. Und dann, ja, hat der Film mich so verloren in der zweiten Hälfte leider.
Ja.
Naja, ich habe mich aber gefreut, weil serientechnisch wurde bei den Golden Globes auch Shogun ausgezeichnet. Beste Dramaserie und beste Miniserie Baby Reindeer. Und ich habe mich da sehr drüber gefreut.
Und Jessica Gunning, die Hauptdarstellerin in Baby Reindeer, die ich auch großartig fand. Und ich fand die Serie auch allgemein großartig. Mhm. Deswegen hat mich das sehr gefreut. Was mich aber noch mehr gefreut hat, war klar, Sebastian Stan als bester Schauspieler für A Different Man. Das war ja mein Lieblingsfilm letztes Jahr.
Ja.
Und aber auch ein Film, über den ich mich freue zu sprechen, A Real Pain. Kieran Culkin, den man ja aus Succession zum Beispiel kennt, der spielt in...
Ich lese immer A Real Pain.
A Real Pain, das echte Brot.
Ja. Würde ich auch mal gerne einen Film drüber sehen.
Nee, A Real Pain ist wirklich ein toller Film. Sehr kleiner, extrem süßer, herzzerreißend gespielter Film, der aber auch sehr witzig ist. Mhm. Also Kieran Culkin und Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg hat auch Regie geführt und ich glaube auch das Buch geschrieben. Also die beiden spielen so zwei polnische Cousins, die nach Polen zurückkehren, weil die Großmutter gestorben ist, um da in das Haus zu reisen. Die machen so eine Tour mit, wo man aber auch so in alte, also wo es auch sehr viel natürlich um die Geschichte Polens geht. Und das spielt auch alles wirklich in Polen. Und Jesse Eisenberg spielt so einen sehr neurotischen Kauz, nenne ich ihn mal, der eigentlich auch gar nicht weg will so richtig. Und sein Cousin Kieran Culkin, der spielt halt so einen Lebemann, der so total wild ist. Die beiden kiffen auch die ganze Zeit dann nur da in diesem Urlaub. Und es ist so ein sehr kleiner, eigentlich auch ein sehr witziger Film, bis er dann an Stellen halt überhaupt nicht mehr witzig ist, aber das nie auf so eine unangenehme Art. Ich hatte den, der hat mich komplett verzaubert. Ich mochte den so sehr. Mhm. Guck den, A Real Pain.
Ich fand den auch sehr gut.
Ach, du hast ihn auch gesehen?
Ich habe ihn auch gesehen. Ja, nee, alles gut. Aber ich kann dir zustimmen. Also ich fand den auch ja wirklich einfach so sehr erfrischend und sehr lustig. Kieran Culkin spielt halt genau die Rolle aus Succession. Also das fand ich so. Geil. Wenn man die Rolle kennt, dann ist es so ein bisschen nichts Neues von ihm, aber trotzdem fand ich das sehr gelungen.
Ich habe in einer Kritik gelesen, da haben Leute jetzt weltfremd genannt, dass kein Mensch so ist. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich kenne Menschen, die so sind.
Ich muss auch sagen, ich kenne niemanden, leider. Aber was heißt leider? Aber ich finde, er ist ja schon so sehr, er eckt ja auch an, im Film auch selber.
Ja, ja. Er spielt halt jemanden, der wirklich wahnsinnig unzuverlässig und unberechenbar ist, aber gleichzeitig mit seinem Charme die Leute aber auch immer wieder auf seine Seite zurückzieht.
Ja.
Und
so sehr verletzlich auch eigentlich ist.
Ja, ne? Aber auch verletzend, also sowohl als auch. Also das ist halt so eine sehr spannende Figur, finde ich, mit voller Kontraste und ich mochte das sehr.
Ich finde, den krassesten Fakt, den ich über den Film gelesen habe, ist, dass Jesse Eisenberg erst seine Rolle spielen wollte, also die von Kieran Culkin, weil er ist ja auch Regisseur. Und dass dann alle so waren, das hätte das niemals, niemals hätte das funktionieren können.
Ja, okay.
Und ja, dass er zum Glück dann Kieran Culkin gefunden hat. Und die beiden mobben sich auch immer so ein bisschen, auf jetzt bei den Golden Globes auch, weil Kieran Culkin auch meinte, dass dann er so die Regiearbeit von Jesse Eisenberg nicht so richtig annehmen wollte, dann mit ihm die Szene gespielt hat und dann Jesse Eisenberg nach dem Cut dann so meinte, ja, das und das kannst du besser machen. Und Kieran Culkin so, hä, das und das kannst du besser machen? Erzähl mir doch hier nicht, wie ich zu Schauspielern habe.
Vor allem hat Kieran Culkin auch den Preis gewonnen für die Rolle, die Jesse Eisenberg eigentlich spielen sollte.
Ja, genau.
Das ist auch doppelt, ja. Das ist wirklich ein herzzerreißender Film. Toll. Ja.
Ich habe übrigens gerade noch mal bei Zoe Saldana nachgeschaut. Wisst ihr, was einer ihrer allerersten Filme war?
Was denn?
Habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Fluch der Karibik.
Echt? Spielt die darin mit?
Boah, krass. Heavy. Ja. Wen spielt sie da?
Die spielt die Figur, ich glaube, Anna Maria heißt die. Moment, ja, Anna Maria.
Okay. Ich
kann mich da auch
nicht. Ich habe Fluch der Karibik auch lange nicht mehr gesehen, den ersten. Deswegen, ich habe das gerade nicht mehr
auf mal geguckt.
Und heißt sie eigentlich Zoe Saldana? Weil das dieses N mit der Welle.
Zoe Saldana, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, es tut mir leid, falls wir den Namen falsch ausgesprochen haben. Sehr, sehr, sehr viele Namen.
Tut uns leid, Zoe, du kannst uns ja gerne mal eine Sprache schicken.
Und wir werden jetzt noch viel, viel, viel mehr Namen falsch aussprechen. Denn lasst uns über eine Serie sprechen, die aktuell in aller Munde ist. Ich glaube wirklich, dass ich hätte nicht gedacht, dass die zweite Staffel doch auch wieder dermaßen besprochen wird. Nämlich Squid Game ist raus, beziehungsweise die 7 Folgen dieser zweiten Staffel, die in einer dritten Staffel dann zu Ende geführt werden, die auch dann die Serie abschließen soll.
Das ist Staffel 2.1, was wir gesehen haben.
Absolut. Also sie endet für alle, die gerade ein bisschen lost sind. Also Squid Game ist ja eigentlich das weltweite Serienphänomen gewesen, von Netflix auf Netflix über diese Spiele in Südkorea, die diese Kinderspiele, die gespielt werden von 456 Contestants, die eine Menge Geld dabei gewinnen können, aber wer verliert, stirbt und wird erschossen.
Ja, das ist gerade so ein bisschen parallel zu einer anderen Serie, die läuft von Mr. Beast, nämlich Beast Games, wo man auch viel Geld gewinnen kann, aber nicht erschossen wird, sondern einfach ausscheidet.
Das ist ja die lähmere Variante dann, ne? Nichts gegen Mr. Beast.
Aber es gab ja auch.
Bitte schick uns keine Memo.
Aber es gab ja auch.
Nicht schon wieder.
Aber es gab ja auch von Netflix die Squid Game Show.
Ja, das stimmt. Das ist so makaber irgendwie.
Das aber das ist auch so Netflix, ne? muss ich sagen. Also ich finde es
Absolut. Ich finde, mich hat es auch sehr erinnert an tatsächlich an Wicked. Da war ja auch die große Überraschung. Da, du gehst in Wicked und dann kriegst du halt das Intro und dann steht da Wicked und dann ganz klein Part 1, weil es halt nur ein halber Film ist. Aber in normaler Spielfilmlänge sogar noch länger. Und hier ist es ähnlich. Ich glaube, sehr viele wussten nicht, dass Staffel 2 so abrupt enden würde. Und ich behaupte auch, man kann auch diese Staffel erst so richtig bewerten, wenn dann Staffel 3 raus ist. Mhm. Und man vermisst so ein bisschen alte Zeiten, wie in den ersten Staffeln von The Walking Dead oder so, wo so eine Staffel wirklich mal so 18, 20, 22 Folgen hatte. Das wird einfach immer seltener.
Das hat Walking Dead gesagt. Ja. Das ist die erste Staffel 6 Folgen.
Du hast recht, aber die zweite Staffel ist dann lang. Ne?
Die erste Supernatural, war ja diese, Leute. Ja, the good old times.
Ich wollte jetzt nicht so alte Kamellen auspacken wie Sopranos, Mad Men oder Akte X oder sowas. Mhm. Ich muss sagen, ich mag diese zweite Staffel. Ich mag die neuen Spiele. Ich mag die neuen Ideen, die eingeflossen sind. Viele haben befürchtet, dass es so ein reiner Cash-Grab wird. Staffel 1 war so extrem erfolgreich, dass Netflix und der Showrunner da jetzt irgendwas Lames hinterher schieben. Mhm. Ich muss aber sagen, es gab viele, viele Momente, die mir ein echtes Lächeln ins Gesicht gezaubert haben.
Ja.
Mochtest du die auch so sehr?
Anfangs schon, aber mir war die dann gerade so am Anfang, wenn es um das erste Spiel geht, es war mir zu ähnlich zu der ersten Staffel. Und ich finde halt, das ist irgendwie so ironisch oder so. Dass halt diese Serie, die auch so sozialkritisch ist und gesellschaftskritisch, dass die jetzt so ausgemolken wird, aber so von vorne bis hinten. Mhm. Ja. Auch mit einer zweiten Staffel, wo der Serienchef auch gesagt hat, eigentlich hat er nicht vorgehabt, eine zweite Staffel zu machen, kommt jetzt trotzdem und auch eine dritte Staffel.
Er hat halt mit der Staffel 1 kaum Geld verdient, obwohl er, da kann man natürlich auch Netflix kritisieren, wenn man möchte, aber er hat kaum Geld verdient, obwohl es so ein riesiger Hype war. Ja. Und jetzt erst mit Staffel 2 verdient er ein Gehalt, das der Serie, dem Erfolg der Serie angemessen ist.
Mhm, so verstehe. Formuliert. Also deine Kritik bezieht sich dann eher auf so die Produktion
das
dann irgendwie bricht mit dem Inhalt. Also ist dann jetzt die zweite Staffel, ich habe sie leider nicht gesehen, so genauso gesellschaftskritisch wie die erste, würde ich sagen?
Ja, okay. Und ich würde mich stark dafür machen, weil ich finde, dass sie eben kein Cash-Grab ist, weil da so viele frische Ideen drin stecken.
Ja, ich finde genau ein Element, das hat es mir besonders angetan und das ist auch ein Unterschied zur ersten Staffel. Bei der ersten Staffel konnten ja alle Teilnehmer entscheiden, ob die aussteigen wollen und dann quasi auf den Knopf drücken, ja, voten. Aussteigen und nein, und das ist dann quasi eine Mehrheitsentscheidung. Und bei der zweiten Staffel ist es so, dass alle Contestants entscheiden können, ob sie jeweils nach einem Spiel aussteigen. Mhm. Das Problem ist, dass halt immer weniger Geld im Topf ist am Anfang und das dann halt durch die Spieleranzahl geteilt wird.
Also je länger du spielst, je mehr Spiele du spielst, desto mehr Geld wird's. Mhm. Je mehr Leute auch sterben, desto mehr Geld wird's für dich. Mhm. Das heißt, die Spieler haben auch ein ganz aktives Interesse daran, auch Leute gezielt in den Tod zu stürzen.
Verstehe. Ja.
Was die Spannung noch mal hebt.
Was auch noch, das fand ich das beste Element daran, das Abstimmverhalten wurde dann markiert. Quasi, du musst dann so ein Patch auf dein Overall drauf machen, wo da drauf steht, du hast für die Spiele gestimmt oder gegen die Spiele. Ja. Mhm. Und was das halt so alles neue als
gegen die Spieler? Gegen die Spieler gestimmt?
Dass es weitergeht oder weitergeht. Dass es nicht weitergeht.
Ach so, genau. Also, ob es weitergeht oder nicht weitergeht.
Genau. Okay. Und das bringt halt so ein bisschen Pep rein jetzt.
Mhm. Ich finde,
das gab das in der ersten Staffel in anderer Form, aber halt nicht so diese eine Gruppe gegen die andere Gruppe.
Boah, ich finde das so krass, weil das ist ja wirklich die Dynamik oder das Prinzip von so Trash-TV, ne? Also so dieses,
total.
Du hast halt diese Figuren und die müssen da zum Beispiel jemanden rausvoten, aber das wissen dann die anderen und das führt dann wieder so zu
absolut.
Zwietracht.
Genau, und da so. Sieht man halt auch, wie so das System von dem Spiel und die Regeln halt dazu führt, dass sich so Lager bilden. Und ich finde auch noch so eine geniale Idee war es, einen der Veranstalter der Spiele als Mitspieler einzuschleusen.
Ja.
Das ist eine geniale Idee, finde ich. Und ich finde, also diese Fortsetzung war wahrscheinlich fürs Publikum nicht unbedingt notwendig und ich glaube, man hätte es niemals wirklich allen gerecht machen können, aber gleichzeitig dadurch, dass eben diese neuen Ideen drinstecken und so viele spannende neue Figuren es auch gibt, bin ich auch dieser Serie und dieser Staffel sehr angetan und hatte sehr viel Spaß damit. Ich muss sagen, Thanos geht mir wirklich im Originalton teilweise auf den Geist. Das ist ja irgendwie so ein, also die Figur heißt Thanos.
Ja, ich dachte Thanos. Schon, wo ist der Gauntlet?
Bitte? Ja, hat er auch, aber da gibt es auch einen Gag zu. Und dann,
kann ich schon vorhersehen.
Halt, der ist halt in der Serie ein Rapper, der da halt so irgendwie reinschlittert.
Okay.
Ist aber angeblich, ich kannte ihn nicht, ist angeblich auch ein Star in Südkorea.
Genau, das ist das noch so ein Ding, das hat mir Patrick erzählt, dass seine Freundin kennt sich so ganz gut aus mit K-Pop und K-Dramas. Mhm. Und diese Staffel, diese neue, die ist von vorne bis hinten gespickt mit den größten Stars aus Südkorea.
Ja.
Aber das hast du schon mal mitbekommen, dass auch so ein südkoreanischer Popstar auch eine Rolle spielt, oder?
Mehrere, glaube ich sogar. So habe ich das mitbekommen. Ich bin mir gerade auch nicht sicher.
Figur.
Genau. Ja. Und also dieser Thanos spricht halt ständig so in Englisch, das ist so ein bisschen.
Und das ist so ein bisschen drüber. Und ich glaube, so der hatte auch quasi so freie Hand für seine Figur. Und das durfte er halt einfach machen. Das sollte einfach so sein, wie er auch wirklich dann auf der Bühne ist.
Und hat das dann euch so ein bisschen gecringed, oder was? sowas.
Ja, ja, total.
Okay.
Total.
Ja, das ist halt so ein komplett
drüber. Aber vielleicht sollte er dann ja auch so sein.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Aber schon sowas, was aber die ich finde, es gibt so eine Sache, die mit ihm passiert, damit hätte ich auch nicht gerechnet.
Absolut. Ich liebe auch viele, also, ich liebe auch viele neue Figuren, wie, ich habe die Namen noch nachgeguckt, sorry, falls ich sie falsch ausspreche, Jung-Bae, das ist dieser Freund oder entfernte Verwandte von Song Gi-hun, ja, dieser Ex-Marine, den mag ich sehr. Oder auch Jun-Suk-ho, das ist dieser Typ außerhalb der Spiele von dieser Firma, der aushilft bei der Suche. Der hat so ein sehr verschmitztes Gesicht, den mag ich
sehr. Oh ja, so den sehr. Mag ich das total
so,
gerne.
Das sind so Figuren, ich weiß noch nicht, woran es liegt. Die habe ich so sofort ins Herz geschossen und ich dachte mir die ganze Zeit, ich will mehr von denen sehen. Und ich habe den auch, dann habe ich noch nachgeguckt, wo ich den kannte.
Ja, wo
Kingdom! Die südkoreanische Zombie-Serie.
Ja, als ob ich liebe Kingdom.
Ich liebe Kingdom auch. Danke. Da spielt er auch mit. Da spielt er in 7 Folgen mit.
Ja, cool.
Und ich muss wirklich sagen,
ich liebe seine Mimik.
Ich auch, absolut. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich bin wieder total in diesem Squid Game Fieber. Also Staffel 2 hat das komplett bei mir geweckt. Ich habe spätestens irgendwie am Ende von der ersten Folge wieder sehr am Bildschirm geklebt. Und vielleicht bin ich auch doof und vielleicht habe ich das irgendwie vergessen, dass ich das in der ersten Staffel irgendwie schon klar war. Oder vielleicht habe ich es in der ersten Staffel auch gar nicht gecheckt. So die Struktur der Wächter ist jetzt auch irgendwie für mich viel klarer, was jetzt die Dreiecke von den Vierecken, von den Kreisen und so weiter unterscheidet. Wir konzentrieren uns, es gibt halt auch neue Perspektiven. Wir kriegen so ein bisschen mehr von den Wächtern mit, die die Spiele leiten, was ich halt auch so super spannend finde. Finde aber nur, dass es so ein bisschen zu kurz kommt. Und dass so das Pacing, dass so manche Stränge wie die Polizisten oder die Wächter, dass das so ein bisschen alles zu kurz kommt.
Es geht dann doch sehr viel wieder um die Spiele. Und es wird nur sehr spät dann irgendwann so wieder zu den anderen Perspektiven geschaltet. Denkst du so, ach stimmt, die gab es ja auch noch.
Ja, genau. Ein, zwei Tests waren noch vielleicht vorhersehbar. Aber das ist, ich finde, es ist trotzdem Meckern auf höherem Niveau. Nicht auf höchstem Niveau, aber auf höherem Niveau. Von daher macht mir die Serie sehr viel Spaß. Ich glaube, sehr viele sind pisst davon, dass halt, also wirklich sauer, dass sie halt diese zweite Staffel geguckt haben und erwartet haben, dass halt was Neues erzählt wird, dann aber wirklich auf so, also dass so wirklich mittendrin endet und das eigentlich nur halt so die halbe Story ist. Aber die dritte Staffel soll ja schon dieses Jahr kommen. Die wurden ja back-to-back gedreht. Und deswegen muss man auch gar nicht mehr so lange warten. Aber ich glaube, so richtig bewerten können wir die halt wirklich erst, wenn die dritte Staffel raus ist. Aber es ist halt aber auch wirklich so, dass quasi eine halbe Staffel gedroppt wird. Und ich finde, wenn man das kritisieren will, dann kann man das auch berechtigterweise tun. Ja, das
wirkt auch sehr berechtigt.
Und ich finde, ich habe noch einen Minipunkt zu dieser Anfangsüberraschung, die ich bei der ersten Staffel hatte, weil ich da wirklich gar nichts von wusste und wie die Spiele ablaufen, wie diese ganze Welt abläuft. Das gibt es hier halt nicht mehr so in der Form, also dass es wirklich so die komplette Überraschung ist, weil du schon ungefähr weißt, wie die Regeln sind, wie das alles abläuft.
Wie siehst du das denn? Würdest du mir zustimmen? Weil ich finde halt, dass der schmale Grat, dass genau die Mitte getroffen wurde, genug viele neue Ideen und neue Figuren, dass es sich frisch anfühlt, aber auch nicht zu weit weg von diesem Grundkonzept, sodass es nicht mehr Squid Game ist. Ich finde es genau richtig, was so diesen Grat angeht.
Ja.
Auch ich liebe auch die neuen Spiele, oder fandest du es zu nah an der ersten Staffel?
Ja, also ich hatte so die Befürchtung nach dem ersten Spiel, weil das ja schon mal vorkam, dass die das 1:1 kopieren. Das wäre richtig scheiße geworden, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Deshalb, das war bei mir nur bei dem ersten Spiel. Da hätte ich mir gewünscht, dass das vielleicht was anderes wäre. Okay. Aber das war ja dann, ne, ist ja auch für die Erzählung wichtig, da ja, ich weiß gerade nicht den Namen von der Hauptfigur, dass er halt weiß, was abläuft.
Das ist ja dieser Song Gi-hun.
Genau, dass er die warnen kann.
Ja. Toller Schauspiel auch. Ich mag den sehr.
Ja, der hat auch seine erste Staffel.
Ja, der hat auch vor kurzem, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr hat er in seinem allerersten Film Regie geführt. Hand. Ja, den habe ich gesehen. Der war ziemlich spannend. Den habe ich auf dem Fantasy-Filmfest gesehen.
Oh, sehr cool.
Cool.
Ja, und dieser, der Showrunner, den Namen sollten wir vielleicht noch nachliefern, Wang Dong-yuk.
Okay.
Ja. Also wirklich.
Also ich mag Empfehlung von euch für Squid Game Staffel 2, wenn man darauf vorbereitet ist, dass sie endet mitten im Handlung.
Ich würde aber tatsächlich vorwarnen, also auch Leute, die jetzt noch gar nicht Squid Game geguckt haben, also erstmal, ich finde, es lohnt sich. Ich finde auch nicht, dass die Serie irgendwie overrated ist oder sowas. Ich finde, sie macht eine Menge Spaß und hat ein paar sehr tolle Ideen und ich mag auch die gesamte Grundbotschaft und sowas. Aber es würde vielleicht tatsächlich Sinn ergeben, vielleicht mal noch so ein halbes Jahr oder sowas zu warten, bis Staffel 3 raus ist, weil dann alles in einem Rutsch gucken zu können, ist halt schon vielleicht besser.
Dann mache ich das. Dann warte ich, bis Staffel 3 rauskommt.
Ja.
Weil ich habe noch überlegt, das jetzt nachzuholen, wenn ihr die so gut findet, aber dann verwahre ich mir das.
Ja, ich glaube, es macht mehr Spaß, wenn du alles in einem Rutsch durchschauen kannst.
Ich denke auch. Also ich bin gerade auch wirklich, ich freue mich drauf, die dritte Staffel zu sehen. Ich bin wieder voll drin. Es ist jetzt nicht so, dass ich genervt bin.
Ja, aber ich fand es auch cool, dass das so über die Weihnachtstage gedroppt wurde, dass man das halt so zwischen den Jahren anschauen kann. Das mag ich eigentlich ganz gern, wenn da immer so ein Film oder so eine Serie ist, die man so durchbingen kann.
Habe ich aber gar nicht, ich habe es diese Woche gesehen. Naja.
Damit kommen wir zu den Starts der Woche. Und zu einem Film, We Live in Time, mit Andrew Garfield und Florence Pugh, den ich leider nicht gesehen habe. Mhm. Aber ihr beide habt den gesehen.
Ja.
Und ihr könnt mir jetzt erzählen, worum es darin geht und wie ihr den Film fandet. Weil ich habe den Trailer gesehen und ich fand, das sah aus wie ein berührender, herzzerbrechender Film.
Also das Besondere an dem Film ist, dass der achronologisch erzählt wird und sehr, sehr, sehr hin und her springt zwischen verschiedenen Zeitebenen. Aber es geht im Prinzip um ein junges Paar, gespielt von Andrew Garfield und Florence Pugh. Sie ist extrem ehrgeizige Köchin, wobei aus deutscher Ebene ist es extrem witzig zu sehen, weil sie halt so deutsche Fusion-Küche macht.
Ja. So neu-bayerisch oder so bayerisch neu erfundenes Essen irgendwie.
Also aber so Sauerkraut und sowas.
Ja, und aber wirklich ist schon Bockwurst. So aber halt auch so auf höchster Michelin-Ebene, weil sie das so neu entwickelt und so. Aber es ist Bockwurst zum Beispiel.
Aber das spielt in den USA.
Das spielt in den USA, okay. Genau. Und er spielt bei einem Cerealienhersteller.
Ist das Restaurant, heißt das The Beer?
Ich weiß es nicht mehr.
Also sie heißt ja auch Almut. Ich finde, das wirkt auch so, als wäre sie irgendwie von der Alm. Also ich finde, das ist so, ne? Ich glaube auch aus amerikanischer Perspektive wirkt das dann immer so mega cool und fancy, weil es ist deutsches Essen.
Aber es ist halt Bockwurst.
Genau.
Ist
ja, für uns oder
was auch immer für eine Wurst das war. Aber ja, der Film begleitet halt die Beziehung der beiden. Er kommt auch frisch aus einer Scheidung und so. Und da geht es sehr viel um die Familienplanung. Er will Kinder, sie will nicht und so weiter. Und dann auch ein tragisches Schicksal. Und ja, wir haben ihn bereits sehen dürfen und der Film wird ja so gefühlt auch in den Himmel gelobt, würde ich sagen. Ich glaube, er kriegt sehr, sehr viel Positives ab. Ich habe Probleme mit dem Film.
Ja, ich auch. Ich finde, ich merke gerade, dass ich so voll negativ bin im ganzen Podcast, weil ich habe irgendwie, ich finde auch ein paar Filme gut, Leute. Ich schwöre. Aber ja, ich glaube auch, dass er gut ankommt, vor allem wegen den Hauptdarstellern, Florence Pugh und Andrew Garfield.
Die sind toll,
sind
beide.
Ja erstmal ein Selbstläufer. Also ich finde auch, sie spielen das auch hier gut. Und ich finde aber leider, dass ihre Rollen, also ihre Figuren nicht so gut geschrieben sind.
Vor allem
er. Finde ich auch, er ist so dieser Klischee-Typ, der so süß wirken soll und unbeholfen, genau, aber leider dann nichts kriegt, wirklich, was ihn interessanter macht als das.
Also ich würd sogar so weit gehen zu sagen, er hat keinerlei Persönlichkeit.
Nee,
also das kommt hier in diesem Film null rüber, was diese Figur sein soll, finde ich.
Ja, außer dieser Wunsch von ihm, Kinder zu kriegen. Also das ist so sehr präsent. Und ich finde auch leider, dass diese ganze Thematik mit der Familienplanung nicht sehr gut verhandelt wurde in dem Film. Ich finde, das ist sogar im Kern sehr so vorhersehbar gewesen und auch teilweise kitschig, also die Liebesgeschichte der beiden. Ich finde, das hat mich null mitgerissen und ich finde, das war das Minimum, was ich erwartet habe, leider, bei dem Film.
Und genau da würde ich auch zustimmen, dass ich finde, dieser Konflikt von wegen, die eine Person will Kinder und die andere nicht, und dass man dann aber, das ist auch im Trailer, das ist kein Spoiler, dass man dann aber halt auch wirklich, das wird so sehr, sehr schnell ausverhandelt.
Ja.
Das passiert sehr, sehr schnell und das ist eigentlich für mich der interessanteste Part in dieser ganzen Beziehung. Stattdessen sehen wir halt die Geburt dann zum Beispiel und das sind die die wird dann zu so einer Comedy-Nummer, die dann so sehr in die Länge gezogen wird. Wo ich mir dachte, ja, warum habt ihr diesen interessanten Konflikt übersprungen und zeigt mir stattdessen jetzt das? Das fand ich schade.
Wenn ihr mal ein Lied hören wollt, wo das sehr gut thematisiert wird, dann müsst ihr Romcom anhören von Fettoni und Mine.
Ich finde auch, dass ihre Figur leider dadurch auch zu leiden hatte. Also ich finde auch, dass ihre Bedürfnisse und auch wie sie auf das Ganze blickt, gerade mit dem Ende des Films, also wenn man das in der Hinsicht betrachtet, finde ich das fast schon fahrlässig, ihre Figur dann so unterentwickelt zu lassen. Gerade wenn man das Thema heute angeht, finde ich, braucht es ja frische Perspektiven und vielleicht auch mal eine andere Art und Weise, das zu verhandeln. Und der Film bleibt leider sehr an diesen Tropes drin stecken, finde ich, und in diesen Klischees. Und dann muss ich sagen, dass außerhalb der Besetzung ich den Film auch nicht empfehlen würde.
Und mich stört noch eine andere Sache erheblich daran.
Der Titel.
Oh, ich weiß, wovon du jetzt redest. Oh, das war auch so schlimm. Oh Gott, Jonas, das wird dich jetzt
Es kommt.
Ja, wegfegen.
Nämlich Product Placements. Wir sprechen von einer Bierfirma, wir sprechen von einer Kondomfirma, wir sprechen von einem Süßigkeitenhersteller. Ich gebe zu.
So viel?
Ich gebe zu, ich bin sensibel. Ich bin empfindlich, was Product Placements angeht, viel mehr als andere. Und ich finde, das ist allerdings auch, also der Andrew Garfields Figur arbeitet bei einem Cerealienhersteller. Ich will jetzt auch den Namen nicht nennen.
Das ist auch ein Product Placement.
Ja, aber pass auf.
Aber das finde ich sogar ganz elegant.
Das ist elegant.
Okay. Ja, würde ich auch sagen.
Super organisch drin. Das wird immer wieder genannt. Man sieht die Firma und so weiter. Und ich finde das super, weil das irgendwie das passt zu dieser Figur, dieser Job.
Das ist ja auch so ein bisschen skurril lustig, weil sie Köchin ist und er halt so ein bisschen so ein Cerealienhersteller hat. Das ist ja auch dann ein bisschen selbstironisch. Ah, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die kulinarischste Erfahrung. Ja.
Absolut.
Ist das der Cerealienhersteller mit dem K?
Nein. Okay. Nein, aber so ähnlich.
Das ist damit nicht anfangen.
Aber so wirklich so ähnlich. Und das ist halt, das ist super da drin. Das wirkt natürlich, das ist, damit kann ich so wunderbar leben. Und dann siehst du aber halt dann in einer anderen Szene so einen Typen, der halt so einen riesigen Bierkasten so vor sich hält, der so überdimensional groß ist, der so, oh, was passiert denn da mit den Figuren?
Ich fand, ich würde sogar eine Sache nochmal hervorheben. Es gibt das schlimmste Product Placement im ganzen Film. Und ich finde, vielleicht sogar, es wäre meine Top 3 schlimmsten Product Placements, die ich jemals gesehen habe. Ist einfach so diese Süßigkeiten, die in dem Film vorkommen. Es ist ein Moment, wo eine Person eine schlimme Nachricht bekommt. Es ist wirklich eine eigentlich sehr tragische Szene. Und dann holt jemand einfach diese Süßigkeiten raus und ist so, hast du Bock? Hast du Bock auf
Schokoriegel? Welche isst du am liebsten?
Ja, such dir eine aus.
Das sind doch verschiedene Sorten.
Das ist
doch
nicht euer Ernst.
Doch, das sind verschiedene Sorten.
So schlimm.
Welche isst du am liebsten? Ich esse ja am liebsten die Milky-Dinger.
Quasi zum Trösten.
Ja, genau. Ja. So nach dem Motto so, und die, mit und diesem Schokoriegel kannst du auch das verkraften.
Hey, wo sind die Zeiten, wo hinten man nur ganz kurz für zwei, drei Frames in den Magen gesehen hat und es geht dann weiter?
Ja, eben. Und ich fand, wir waren auch zu dritt ja im Kino mit Lenny und wir haben uns alle drei so angeguckt und waren so, was war das gerade? Also es hat einen so aus der Immersion rausgerissen auch.
Und ich verstehe es halt nicht, weil dann gehe ich halt raus aus dem Film und höre halt nur Lob, was diesen Film angeht. Und der ist so schön und so berührend und sowas. Ich so, wirklich? Aber ich finde ihn aber halt auch nicht schlecht. Also es ist halt auch wirklich, also allein für Florence Pugh und Andrew Garfield lohnt es sich ja schon, diesen Film zu gucken.
Ja.
Und die beiden, also die geben wirklich alles. Und so, wer auch die beiden, auch nur eine Person von den beiden mag, für den lohnt es sich halt auch schon.
Würde ich auch sagen, aber ich finde trotzdem, dass der Film so mittelmäßig ist.
Ja.
Überrascht mich dann doch, dass so viele Leute den so großartig finden, weil alleine von der Handlung her hat er nicht so viel zu bieten, leider.
Ja, der kratzt sehr an der Oberfläche.
Ja, und das ist schade. Und wenn man dann das Thema mit Familienplanung und auch so weibliche Selbstbestimmung über den Körper und so mit reinwirft, finde ich so, man schon ein bisschen mehr liefern als das.
Aber auch bei ihm. Auch bei ihr. Seine Figur ist halt auch total unterentwickelt. Und auch so Dinge bleiben, finde ich, komplett an der Oberfläche, was die Scheidung und so weiter angeht. Und er hat halt, wie gesagt, meiner Meinung nach keine Persönlichkeit. Das finde ich halt bei beiden Figuren so wahnsinnig dramatisch schade. Ja.
Und es geht ja auch um die Figuren eigentlich. Also es ist ja auch eine Geschichte über die beiden und ihre Ehe und wie sie sich so zusammenfinden. Ich finde, das ist dann schon.
Dieser achronologische Aspekt ist halt, glaube ich, der Grund, warum viele dann doch da mit ihren Spaß haben. Aber im Endeffekt hat es sich für mich dann auch so ein bisschen angefühlt wie ein Gimmick. Ich will es nicht laut sagen. Ich fand aber zum Beispiel, guckt einfach Marriage Story. Ist sehr viel besser.
Ja, würde ich auch empfehlen.
Also, mehr als das. Habt ihr zwei Hauptprobleme? Product Placement und der Film hätte so viel besser sein können.
Er hätte so viel besser sein können.
Also, er hat das Potenzial, aber es halt nicht ausgeschöpft.
Ja.
Ja.
Und die Kochszenen sind von The Bear geklaut.
Das stimmt. Aber wohlgemerkt, ich glaube, also auch wenn Xenia und ich so kritisch sind, ich glaube, Lenny hat den auch ähnlich kritisch gesehen, ich glaube dennoch, dass viele sehr viel Spaß mit diesem Film haben können.
Ja, und ich glaube auch gerade, wenn man das Genre mag und einfach auch Romantik mag, der Film ist schon romantisch.
Ja. Wie ist denn das Mädchen mit der Nadel? Ist das auch ein romantischer Film und was ist das überhaupt?
Also ich habe den auch nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass der lose auf dem Leben der dänischen Serienmörderin Dagmar Overby basieren soll. Und es geht in dem Film um Caroline. Sie lebt 1919 nach Ende des Ersten Weltkrieges in Kopenhagen und verliert dann leider ihren Job in einer Fabrik und ihr Mann trennt sich von ihr und sie ist aber schwanger und dann lernt sie eine mysteriöse Frau namens Dagmar kennen und sie hilft Frauen wie Caroline und will dann ihr potenziell zukünftiges Kind dann an eine Pflegefamilie vermitteln. Und dann findet aber Caroline etwas heraus, was ihre Beziehung zu Dagmar auf Anhieb verändert. Das ist so die offizielle Synopsis. ich habe nur gehört, dass der Film sehr künstlerisch sein soll und auch sehr spannend und auch Horrorelemente hat. Und deswegen, finde ich, wirkte der auf mich sehr vielversprechend. Mhm. Er wird von unter anderem von Mubi vertrieben und ist eine sehr crazy Co-Produktion von Dänemark, Schweden und Polen. Okay. Also eine europäische Co-Produktion.
Das wäre witzig, wenn er irgendwie noch so ganz random Albanien mit drin gewesen
wäre. Okay.
Das stimmt, ja.
Das hängt ja ganz oft zusammen. Die EU hat ja so ein Fördermodell namens, wie heißt das denn nochmal, Media oder irgendwie sowas. Ja, und darüber kommen ganz oft so Produktionsfirmen zusammen. Deswegen gibt es so oft komische Co-Produktionen in verschiedenen Ländern. Ein Weg, wie das passieren kann. Aber ich finde, das klingt super spannend. Mir war der Film nicht bekannt, aber ich möchte ihn sehen.
Ja, schaut euch den Trailer an, dann ist man sehr ergriffen schon.
Und was hat das mit dieser Nadel auf sich?
Tja, das gilt es herauszufinden.
Ja, ich habe noch was Kleines für euch mitgebracht. Und zwar kommt nächsten Dienstag ein Special von uns raus. 20 Serien, die ihr 2025 schauen sollt. Und einige Serien habe ich jetzt nicht mit reinbringen können, weil sonst komme ich vom Hundertsten ins Tausendste. Aber es waren ich habe irgendwie 50, 60 Serien durchgeguckt.
Alle geguckt.
Ja. Ich habe halt durchgeguckt und 50, 60 Serien gefunden. Und irgendwo muss man ja Abstriche machen. Und bei manchen war auch nicht so ganz klar, ob die jetzt noch 2025 starten. Aber ich habe jetzt mal, ich hätte drei dabei, so kuriose und außergewöhnliche Serien, die ich euch vorstellen will, um noch kurz Promo zu machen für das Video nächste Woche. Da sind dann die 20 noch interessanteren drin. soll ich einfach mal anfangen?
Ja, gerne.
Und zwar die erste Serie, die ich mitgebracht habe, die heißt Dinner for Five.
Okay.
Was könnte Dinner for Five sein?
Eine Umwandlung von Dinner for One, den Film, den alle an Silvester gucken.
Nein.
Fünf Leute stolpern über Teppiche.
Aber du gehst in die richtige Richtung.
Nee, aber diesmal ist nicht, wie hieß sie immer, Mrs. Sophie?
Ja.
Sie ist tot und alle anderen leben.
Nein, das ist das Prequel zu Dinner for One.
Tatsächlich.
Nein. Das ist
nicht dein Ernst. Man sieht wirklich alle leben.
Man sieht Mr. Pomeroy, Mr. Winterbottom, Sir Toby und Admiral von Schneider. Unter anderem spielen mit
Quatsch.
Moritz Christoph bleibt treu.
Maria Herbst.
Und Frederik Lau.
Ah ja, okay.
Das Ganze wird
war klar, dass das eine deutsche Produktion ist.
Das ist so klar.
Genau, von der UFA Fiction. Für Prime wird das produziert. Und da geht es halt darum, dass diese Miss Sophie so eine finanzielle Notlage hat. Mhm. Und dann braucht sie einen Heiratskandidaten. Sie lädt dann die vier Herren auf ihr Schloss ein. Mhm. Doch dann geschieht ein Mord.
Oh.
Ja, und vielleicht ist das dann quasi so der erste von den Vieren, der dann halt im Laufe der Zeit stirbt.
Klingt auch so wie Murder Mystery, Knives Out. So,
aber ich meine, jetzt haben wir, wir bekommen ein Prequel zu Dinner for One.
Tja.
Das ist ja krass.
Weißt du was? Nicht die schlechteste Idee, die ich hier gehört habe.
Finde ich auch nicht.
Ja. Dann habe ich noch eine andere Serie mitgebracht. Das hatte ich dir schon mal geschrieben. Das fand ich auch. Das klingt nach einem sehr interessanten Projekt.
Ich habe keine Ahnung, wovon er spricht.
Apple TV Plus bringt eine Serie raus mit dem Titel Cape Fear.
Ah, Cape der Angst. Als Serie.
Genau.
Wer spielt da mal mit?
Mit
Moritz bleibt treu.
Mit Frederik Lau.
Und Frederik Lau. Nee, Javier Bardem wird Max Cady spielen, der im Originalfilm oder in einem der Vorgänger von Robert De Niro gespielt wurde. Und Cap der Angst war ja hier bei Cinema Strikes Back oft Thema, weil ich weiß nicht, ob du das noch weißt, Xenia, aber ungefähr in jedem Quiz, was ich vorbereitet hatte, haben die beiden bei irgendwas Cap der Angst geraten.
Ja.
Bloß
ja,
bis zu dem einen Punkt, als ich mal
wirklich Cap der Angst. Und da wussten wir es nicht. Das war lustig, ja. Ich mag den Film sehr, aber ja.
Genau, produziert wird die Serie von Martin Scorsese und Steven Spielberg. Soll 10 Episoden geben.
Worum soll es denn gehen? Oder ist es die Filmhandlung?
Das ist die Filmhandlung.
Ah ja.
Also eine Neuauflage
da. Genau, also für alle, die nicht wissen, um was es geht um ein Anwaltspärchen und der Mann verteidigt einen Straftäter.
Ja.
Genau, und im entscheidenden Moment vor Gericht hält er so eine Information zurück, dass der länger weggesperrt wird. Der kommt aber irgendwann frei und rächt sich halt an der Familie.
Ja.
Und der Film von Martin Scorsese, der hat es richtig in sich.
Mhm.
Und da bin ich mal gespannt, was Javier Bardem, ich glaube, der wird das.
Also, wenn es immer kann, dann
ja.
Ich habe jetzt letztens nochmal Skyfall gerewatcht.
Oh, nice.
Ja.
Und es wird als Hitchcockian Thriller bezeichnet. Und es soll auch um die Obsession mit True Crime gehen.
Oh, Musik in meinen Ohren. Okay. Genau die richtigen Wörter hast du gerade aneinander gereiht. Ja, das klingt
Prime? Spannend.
Prime und? Oder was hast du gesagt? Apple TV?
Apple TV Plus.
Apple TV Plus.
Showrunner ist Nick Antosca, der hat unter anderem die Drehbücher geschrieben zu The Forest.
Mhm. Das Spiel?
Ich kenne nein, 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 mit mit Marjorie Tyrell.
Ach so, den Film The Forest. Yeah. Oh, der ist, oh, das ist jetzt kein Lob.
Ja,
das ist,
aber auch,
der ist nicht gut.
Das Drehbuch geschrieben zur Miniserie The Act. Da gibt's, die fand ich ganz gut. Und zu Antlers hat auch das Drehbuch geschrieben.
Antlers war aber auch nicht so gut.
Ja.
Ich mochte sowohl The Forest als auch Antlers.
Vielleicht wird das ja was.
The Act fand ich ganz gut. Ja. Und ich habe noch eine Serie mitgebracht, da ist auch noch nicht so 100% klar. Wo wir gerade bei Marjorie Tyrell waren, dann gehen wir direkt zu einem anderen Schauspieler.
Natalie Dormer heißt sie übrigens.
Natalie Dormer, danke schön. Und zwar, was ist so die hassenswerteste Figur aus Game of Thrones für euch?
Joffrey.
Ja, und der wird gespielt von?
Oh,
Jack Gleeson, ich sag's. Ja, Jack Gleeson. Der spielt in der nächsten Serie mit und diese Serie heißt House of Guinness.
Oh, cool!
Ah, davon habe ich schon gehört.
Ja, ja,
House of Guinness.
Ja. Geht es um Guinness, das Bier?
Es geht um die Brauerei Guinness.
Genau. Mit Jack Gleeson?
Mit Jack Gleeson.
Ich bin sowas von am Start, das klingt toll.
Ja, da geht es um die Familie der Brauerei Guinness. Das soll in New York und Irland spielen. Und es geht um die Konsequenzen von dem Tod von Benjamin Guinness, der anscheinend die Brauerei erst so richtig nach vorne gebracht hat. Und der stirbt irgendwann. Und seine vier Kinder übernehmen das Unternehmen. Und ich finde, das klingt eigentlich mega interessant.
Ja, so, ja. Das klingt ja, ich will das
so
gucken.
Succession, also allein. Succession. Und dann noch so in Irland.
Ja, genau.
Ich war ja auch mal in der Guinness-Brauerei. Also alles, was ich da auf den Infotafeln gelesen habe, das wirkt schon wie eine krasse Serie.
Also da habe ich auch nicht mit reingenommen, weil das auch nicht so klar ist, ob die jetzt noch dieses Jahr startet oder nicht.
Boah, aber allein Jack Gleesons Comeback, also dafür, da bin ich am Start.
Der hatte ja mal eine kleine Rolle in irgendeiner Serie auch. Wo war das denn, wo der nochmal mitgespielt hat? Boah, da habe ich den irgendwie nochmal gesehen. Ich war so krass. Das ist eine der wenigen Rollen, wo er nochmal.
Die Bilder von seiner Hochzeit gingen auch so ein bisschen um die Welt. Weil das so eine ganz kleine, süße Hochzeit war. Okay. Ja.
Cute. Und
toll. Aber wirklich, ich bin da. Sex Education hat er anscheinend
mitgespielt. Sex Education, stimmt. Ja.
In der Serie.
Ja, so, aber auch in der Nebenrolle. Und da dachte ich auch so krass, Joffrey.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Gebt dem Podcast eine positive Bewertung, wo es nur geht. Damit zeigt ihr uns eure Liebe. Und ich hoffe, wir hören uns wieder am Freitag.
Ja, ihr könnt euch auch eure Liebe zeigen in einer Sprache, die ihr uns schicken könnt, mit allen Infos im Infotext.
Einer Sprachnachricht, ja.
Sprache.
Sprache.
Oh Gott.
Tschüssi.
Wiederhören.
Ciao.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation und Redaktion: Jonas Ressel, Xenia Popescu, Alper Katurfan. Aufnahme und Schnitt: Lea Schimpf.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Gib mir mal die wichtigsten News der Woche.
Das sind zu viele. Kannst du das eingrenzen?
Ja, keine Ahnung. Was halt für mich und junge Leute so wichtig ist?
Hier ist der Funk Podcast.
Hi, hier ist, was die Woche wichtig war.
Wir fassen euch alles zusammen, von Politik bis zu TikTok-Aufregern. Und wir gehen dabei so tief rein, dass ihr wirklich die Hintergründe versteht.
Außerdem sprechen wir mit ExpertInnen, damit ihr euch eine eigene Meinung bilden könnt.
Jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Das war ein Podcast von Funk.